Jagd den Ball lang. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge nach Ostern. Auch wieder mit meinem Dickerchen, der es auch mal wieder geschafft hat, nach seinen 20 Urlauben wieder Zeit für uns zu haben. Herzlich willkommen.
Du Schmutz, Alter. Ich war da überhaupt nicht weggefühlt. Ich habe da letzten Dienstag Podcast mit dir gemacht, bin extra aus dem Urlaub gekommen und habe den unterbrochen, um dann in den nächsten zu fahren. Ich bin ja nicht so wie du hier, Urlaubsrakete, und bin erst mal 3 Wochen weg.
Ja, also wenn ich Urlaub mache, mache ich richtig Urlaub. Das ist wie Auswandern immer für mich. Ja,
meine Prioritäten liegen immer auf dem Podcast im Gegensatz zu dir. Da solltest du dich mal hinterfragen.
Ja, okay. Nächstes Mal schleppe ich Laptop mit.
Ich habe es gemacht, aber nur wegen Hertha gucken.
Ach so. Hast du nicht verpasst, so viel kann ich dir sagen.
Ich hab's ja gesehen.
Ja, aber du hast nicht verpasst. Also du hättest nicht so, meine ich, du hättest nicht
na
verpasst.
Naja, Dickerchen, also 3-3-3 war schon, also für den neutralen
Zuschauer. Eigentlich für den neutralen war es gut, ja. Ich glaube, für die Nerven war es nicht so geil bei dir.
Nee, also, aber ich hätte mich schon geärgert, das nicht zu sehen. Also.
Ja, das stimmt schon. Darüber kann man nachher auch nochmal kurz plaudern, weil ich hab's ja auch gesehen. Ich fand's sehr unterhaltsam, das Spiel. Aber da können wir nachher nochmal drauf gehen, also am Ende. Erstmal würde ich sagen, kommen wir mal zum Wichtigsten. Ne? Ich meine, wir haben ja, es ist eine Woche alt, das Thema, und es beweist natürlich auch wieder das, was ich ja schon seit Jahren hier predige in diesem Podcast. Hier hört ihr den heißesten Shit immer als erstes. Und du hast es letzte Woche angesprochen, als wir uns das DFB-Trikot angeguckt haben, dass die 4 verdächtig nach einem Zeichen aussieht. Und wenn man 2 4 nebeneinander macht, könnte man eventuell ein altes Zeichen aus vergangenen Tagen wieder auf dem Rücken haben.
Ja, man kann es ja ansprechen, ne? Eine SS-Rune.
Ja, die SS-Rune, ja. Das Design der 4 war ja so, dass man sagen könnte, das sah auch schon fast wie so ein, ja, wie so eine SS-Rune aus, also eine S-Rune. Und 2 4 nebeneinander war halt dann SS. Und das ist jetzt nicht nur uns aufgefallen, bei uns natürlich als erstes, ganz klar.
Also ich wusste es tatsächlich nicht von einem anderen. Ich habe es tatsächlich
selber gesehen
und habe mir gedacht, das ist ein gewagtes
warum,
Design.
Weil du dir ein T-Shirt machen wolltest mit Goebbels 44 oder was?
Ja, sicherlich. Ja, 44 ist die Hälfte von 88.
Ja, ne, deswegen, du warst klar Mathematiker.
Genau, dachte ich mir, das machst du. Und dann ist mir aber aufgefallen, oh, das sieht aber verdächtig nach was aus. Und ja, nee, also wirklich, mir ist es so aufgefallen, scheinbar, und ich habe es dann nicht so verfolgt mehr, auch einigen anderen, bis das dann zum DFB und zu Adidas vorgedrungen ist. Ja, und jetzt haben sie diese Nummer aus dem Verkehr gezogen. Du kannst im Adidas Fanshop kein Trikot mehr mit der 44 kaufen. Bestimmt werden es einige schon gemacht haben. Mal gucken, ob man
bei der EM dann welche sehen wird. Ja, es könnte natürlich auch sein, dass es vielleicht sogar
verboten wird zu tragen
und dass dann die Käufer dieses Trikots, könnte ich mir vorstellen, dann sich quasi das Geld erstatten lassen können. Weil klar, du hast es ja eigentlich,
ich meine, du brauchst ja, also die Frage ist ja, wenn du es dann zurückerstatten lässt, gibt es einen triftigen Grund, eine 44, oder kannst du dann einfach einen triftigen Grund ausdenken, eine 44 zu kaufen, ohne dass klar ist, du hast jetzt, bist ja einfach ein Nazi, so.
Ja, wird's geben. Also zum Beispiel, wenn ich meinen 44. Geburtstag habe und da steht jetzt so irgendwie Franz 44, könnte natürlich wirklich sein, dass es bezogen ist, weil ich 44 geworden bin und ich habe es geschenkt bekommen. Haben ja einige so irgendwie Uli 18 oder keine Ahnung oder Uwe 80, das gibt's ja auch alles zum 80. Das könnte natürlich bei der 44 auch sein. Ist jetzt nicht so super typisch wie bei so einer Rundenzahl, aber möglich. Vielleicht ist auch mein Geburtsdatum 4.4. und ich stehe voll auf die 4 oder so.
Oder im Jahr 44 geboren.
Oder im Jahr 44 geboren, ne? Wenn du dann sogar.
Dann hätte man ja einen runden Geburtstag sogar, ne?
Ja, dann hätte man sogar einen runden Geburtstag. Also
im März 80. Ja.
Also es gibt bestimmt ein paar Gründe, sich eine 44 zu holen. Es gibt vielleicht auch vereinzelt Leute, die sagen, das ist meine Lieblingszahl. Könnte auch
ich
mal
bin,
sein.
Ich bin gespannt, ob sie es jetzt verbieten zu tragen oder ob sie nur sagen, nee, wir nehmen es aus dem Rennen und dann werden es wahrscheinlich nicht so viele gekauft haben.
Das Design soll nochmal angepasst werden, ne? Also das Design der 4 soll wohl nochmal geändert werden. Das heißt, wenn du dir dann eine normale 4 holst, wird dann die 4 wieder auch nochmal anders aussehen.
Ja, interessant. Auf jeden Fall, wie du sagst, die hören alle unseren Podcast. Wir haben es als erstes gesagt und war auf jeden Fall eine interessante Sache und ich habe gut geschmunzelt. Du hast es mir geschickt, als dann bekannt wurde, dass sie das tatsächlich aus dem Rennen nehmen. Da musste ich gut lachen, als ich das gelesen habe. Ja.
Ja, lustigerweise, das muss ich jetzt auch mal sagen, so, jetzt wird gleich wieder ein dummer Spruch kommen, aber den kann ich ab. Ich habe das als allererstes in einem Telegram-Channel gelesen, bevor es bei Kicker und Co. kam. einen Tag vorher schon. Das ist ganz interessant gewesen.
Also das ist die Russenpropaganda, ne?
Ja, natürlich. War Putins Privatchannel, der hat mir das geschrieben. Ja. Und meinte, als DM, wenn jetzt, ja, als DM reingeslidet und er meinte, wenn du ein Trikot haben willst, sollst du dich mal ein.
Mir ist Putin in die DMs geslidet. Hat gesagt, kauf dich schnell noch ein 44er Trikot.
Das nächste am Morgen ist vorbei damit. Ja, was man halt so schreibt mit irgendwelchen
große Schnurligarchen, Autokraten, Diktatoren, wie auch immer.
Ja, die Bestellung ist leider nicht mehr durchgegangen, aber egal. Gut, genug des Schabernacks. Ja. Ich würde sagen, es war ein besonderer Spieltag eigentlich gewesen. Nicht nur, weil Ostern war, ne? Muss man auch sagen. Die Spieler haben nicht nur ihre Eier gesucht, sondern es war eigentlich, wenn man so will, war es ein sehr interessanter Spieltag. Wir haben einmal das deutsche Klassiko gehabt. Ich hasse übrigens den Begriff deutsches Klassiko.
Lass uns den noch einfach nicht verwenden.
Ja, hast du einen besseren Namen? Also jetzt mal ernsthaft, hättest du für dieses Spiel einen besseren Namen?
So als eigenständigen Namen?
So als eigenständigen Namen, genau. Nicht so, was abgekupfert ist?
Nö.
Schade. Gut, dann nehmen wir einfach das, sagen wir einfach Topspiel. Das deutsche Topspiel?
Ja, das deutsche Topspiel, glaube ich. Das ist, weil Bayern München gegen Borussia Dortmund ist ja immer Samstag 18:30. Es gibt ja für dieses Spiel kein anderes Datum.
Ja, das stimmt.
Ja, gehen wir da rein. Ne? Wir haben gesehen, dass die Bayern sich nicht Bayern-Dinge getan haben und haben nicht dann Dortmund, wenn sie gekommen sind, einfach mal rüde vermöbelt und sie dann mit einer Packung nach Hause geschickt, sondern sie haben tatsächlich, und ich muss sagen, für mich überraschend, weil sie eigentlich gerade im Aufschwung waren und hohe Siege gefeiert haben gegen kleine Mannschaften, hatten wir ja letzte Woche oder vorletzte Woche schon besprochen, Mainz und Darmstadt geschlagen, davor Lazio in der Champions League auch eine Runde weitergekommen. Hatte eigentlich gedacht, sie sind so ein bisschen in Form, eigentlich die Spieler jetzt von der deutschen Nationalmannschaft waren jetzt nicht sonderlich viele, aber auch die anderen ja eigentlich vernünftig performt haben. Hab gedacht eigentlich, das wird wieder eine klassische Bayern-Dortmund-Geschichte.
Ja, dachte ich ehrlich gesagt auch. Und Dortmund hat es ganz gut gemacht, ne? Und haben sehr engagiert gespielt, die haben sehr diszipliniert gespielt. Aber bei Bayern war halt genau irgendwie das Gegenteil. Also das ist auch das absolute Gegenteil von den letzten Wochen. Das war eigentlich eine absolute Nichtleistung von den Bayern. Und die war so erschreckend, dass natürlich selbst nach dem Spiel alle Experten die ganz, ganz schwarzen Wochen jetzt voraussagen für die Bayern.
Also mir macht das ja ein bisschen Hoffnung und wir gehen gleich nochmal ein bisschen,
ne?
Genau. Ja. Genau. Wir gehen gleich nochmal ein bisschen genauer aufs Spiel ein. Ich habe es die erste Halbzeit voll gesehen, die zweite Halbzeit kenne ich nur aus den Highlights. Weil wir da auf Mallorca gerade in einem Restaurant waren, da lief dann Bayern gegen Dortmund, wie das halt so ist in Spanien, ne?
Ist ja auch ein Klassiko.
Ich habe in dem Restaurant auch typisch spanische Thüringer Rostbratwurst.
Ja, klar, wenn man es halt so macht, ne? Deutsche Klassiko mit der Thüringer Rostbratwurst. Typisch spanisch halt, ja.
Aber zielsicher angesteuert, aber die Plätze waren dann am Ende nicht so gut, dass man da Bock drauf hatte, irgendwie die ganze Zeit zu sitzen. Und Annika, also meine Freundin, hatte jetzt auch nur mäßig Interesse an dem Spiel, also haben wir dann abgebrochen. Und danach war ja der echte Klassiker, ja, nämlich das eine Paarung zweier Mannschaften, die sich schon 1927 im Endspiel um die deutsche Meisterschaft gegenüber gestanden haben oder auch sich im allerersten Bundesligaspieltag gegenüber gestanden haben, nämlich Nürnberg und Hertha BSC. Das ist eigentlich der echte Klassiker, der deutsche Klassiker.
Natürlich.
Und deswegen, für den Klassiker muss ich dann bereit sein und so schnell im Hotel wie nur geht, damit man da alles sieht und vor allem einstellen kann und so weiter. Das ist ja im Ausland immer nicht ganz so einfach, vor allem hier mit VPN und so eine Geschichten. Und deswegen haben wir dann die zweite Halbzeit zugunsten des deutschen Klassikers gequittet. Ja, aber ich habe auf jeden Fall, um da nochmal anzugreifen, ich habe auf jeden Fall Hoffnungen auf das Champions-League-Spiel durch diese Leistung und auch, und da kommen wir nachher nochmal drauf, so ein kleiner Spezialschlenker, den wir machen, ich habe auch das Topspiel von Arsenal gegen City über 90 Minuten gesehen und das war sehr interessant, da reden wir gleich nochmal drüber, aber da hat sich Arsenal nicht schlecht verkauft, hat es geschafft vor City zu bleiben, hat 0-0 gespielt, ist jetzt seit über 2 Jahren ohne Gegentor bei Manchester City. Das hat noch nie jemand geschafft.
Das ist eine stabile Leistung, ne? Das muss man schon sagen.
Ja. Und ja, haben einfach richtig gut abgeliefert. Aber da reden wir nachher nochmal drüber, über die Art und Weise. Lass uns jetzt bei Bayern bleiben. Ja, du sagst es, die Einstellung war es. Nicht nur die Experten haben es angemarkert, vor allem auch ein Joshua Kimmich hat es ganz deutlich gesagt. Er war überhaupt nicht zufrieden mit der Leistung. Tuchel ist eine ähnliche Kerbe. Taktisch war es, also sie haben jetzt schon über weite Strecken ja auch ein Spiel gemacht, hatten auch Chancen. Ich kann mich an Harry Kane erinnern, Kopfball, den er machen muss, wo er am Tor vorbeiköpft, weil er den Ball mit seiner Stirn nicht richtig erwischt. Also sie haben ja schon einen Plan gehabt, aber was Dortmund hatte, war in der ersten Halbzeit nach ein paar Minuten vor allem ein schneller Adeyemi und einen guten Konter, den sie wirklich gut durchgespielt haben. Das zweite Tor können wir nachher noch drüber reden, das war ein Geschenk, das war keine Verteidigung irgendwie am Start. Dortmund ist deutlich mehr gelaufen, wollten es wahrscheinlich mehr und ich würde wirklich sagen, auch wenn es so ein bisschen abgedroschen klingt und so ein bisschen oberflächlich, aber das war tatsächlich so ein bisschen ein Sieg des Willens.
Absolut, ja. Weil wenn man sich so ein bisschen auch die Spieldaten anguckt, war eigentlich Bayern bei fast allen Werten besser. Und ich finde, bei dem ersten Tor, da hat man auch so das Problem bei den Bayern gesehen, was meiner Meinung nach schon seit einigen Jahren ist. Und das ist die Abwehr. Ich meine, nur das Laufduell zwischen De Ligt war das, glaube ich, ne? Und Adeyemi.
Ich meine Kimmich.
Ich hätte jetzt aber gut, ich möchte mich jetzt nicht festnageln. Aber ist auch egal, einer von den beiden. Bayern hat halt ein riesiges Tempoproblem in der Abwehr. Und Adeyemi hat ja gut Meter gemacht und hat auch gut dann Abstand gewonnen. Ich sag jetzt mal mit einem Upamecano oder mit der nicht gespielt hat.
Kim.
Und Kim, wäre das vielleicht gar nicht mal gefallen. Ja,
Upamecano wäre schon schnell, ne? Upamecano ja, hat den, glaube ich,
Upamecano ist schon schnell und Kim ist eigentlich auch ein recht Fixer für seine Größe. Und das ist halt das Problem bei den Bayern. Die Abwehr ist halt teilweise vogelwild. Und das aber jetzt nicht nur diese Saison, es war auch schon letzte Saison so. Und ja, man kann ja den Dortmundern nicht mal was vorwerfen, ne? Die haben aus den Möglichkeiten, die sie bekommen haben, und das war nun mal in dem Moment die erste große Möglichkeit, der Konter, super schnelles Umschaltspiel, super schnell, direkt und dann das Tempo ausgenutzt. Und dann steht schon 1-0 und man muss natürlich auch sagen, man könnte auch mal Richtung Torwart gucken. Ulreich sieht da auch nicht sehr gut aus. Ich bin der Meinung, den kann man halten. Ja. Und es gab auch eine schöne Kameraeinstellung auf Tuchel und wie er das Tor quasi wahrgenommen hat und sein letztes Wort war, bevor er abgedreht hat, Mensch Uli.
Ja, also, er ist halt dran, hat da irgendwie Patschehändchen,
ja,
kann nicht stabil bleiben.
Ja, war Spannung im Körper.
Genau.
Und war auch nicht so, er hat sich auch nicht richtig breit gemacht, wie man das eigentlich machen müsste. Ich möchte jetzt nicht sagen, Neuer hätte ihn gehalten, weil das ist mir zu flach, aber ich finde, in dem Moment sieht er auch wie seine Abwehr nicht gut aus.
Ja, also ich denke schon, dass Neuer den gehalten hätte, um ehrlich zu sein. Also ist ja jetzt auch nicht so ein schlechter Torwart. Ich glaube, der macht es einfach besser in dem Moment. Ulreich sieht komisch aus, ist auch ein bisschen zu viel in der kurzen Ecke in dem Moment, kriegt die Patschehändchen da nicht mehr so richtig in Spannung und dann wird der Ball abgefälscht, trotzdem erreicht er die lange Ecke. Aber Adeyemi macht's halt gut, aber im Grunde genommen ist er halt schnell. So, das war das einzige.
Das war der große
Ball,
Vorteil, ja.
Langer Ball rennt, wie gesagt, ich bin der Meinung, Kimmich war es, rennt halt einfach an Kimmich vorbei. Das ist ein Problem, was Kimmich hat, wenn er hoch verteidigen muss. Wird er auch in der deutschen Nationalmannschaft haben. Bei Bayern wird das auch haben. Ich meine, er wird jetzt, und dann komme ich nochmal aufs Arsenal-Spiel, weil das der nächste große Gegner für die Bayern ist. Da wird er dann auf Martinelli treffen oder auf Trossard. Die sind beide nicht so langsam. Eventuell auch Gabriel Jesus. Die haben, egal wer, haben Geschwindigkeitsvorteile. Und ich weiß nicht, also da muss man gucken, dass man dann nicht so hoch steht, nicht so in die krassen Konter läuft. Und der Konter war auch gut gespielt, vor allem Julian Brandt. Und wenn man auf Julian Brandt kommt, dann kann man ja über einen Spieler reden, der von Nagelsmann nicht berücksichtigt wurde. Ich finde, Julian Brandt hat ein brutal gutes Spiel gemacht an diesem Tag. Der hat richtig viel richtig gemacht, auch in der Umschaltbewegung, Konter eingeleitet, schlaue Pässe gespielt, war auch beim zweiten Tor mitbeteiligt. Und wenn wir schon bei Nicht-Nominierten sind, dann muss man einen vor allem hervorheben, weil das ist Man of the Match in meinen Augen. Das ist eine Maldini-Gedächtnisleistung gewesen. Und dann reden wir von Mats Hummels. Das war ein brutales Spiel. Also, ich meine, er hat dieses Jahr schon mal ein Unberragendes gehabt. Das war gegen den AC Mailand. in der Champions League, vielleicht erinnerst du dich.
Ja.
Wo er quasi im San Siro zu Maldini geworden ist, nur gegen AC. Und er hat ein unfassbares Spiel gemacht. Und man will jetzt nicht nach jedem Spiel sowas aufmachen, aber wenn du eine gute Reaktion zeigen kannst, dann auf die Art und Weise, eine bessere kannst du nicht zeigen, um dich nochmal ins Gespräch zu bringen, um Nagelsmann vielleicht auch noch zu überzeugen. Und vielleicht kann er es ja auch von der Bank. Ich sehe ihn auch nicht in der Startelf gegen Rüdiger Thal, im Moment schwierig, aber mit der Leistung, wenn du dazu in der Lage bist, in so einer Form, muss man nochmal vielleicht über Hummels reden.
Eine kleine Anmerkung erstmal in der Reaktion. Es war De Ligt gewesen. Ich habe gerade den Kicker nochmal nachgeschaut.
Okay.
War der zu langsame De Ligt, hat er abgehangen. Und jetzt, weil du meintest, du willst jetzt nicht nach jedem Spiel das Fass aufmachen, ich würde das Fass nämlich auch gleich wieder zumachen, weil das geht mir halt so ein bisschen auf den Sack, weil jetzt überall liest du das beim Kicker und weiß ich nicht überall, oh, Hummels mit den Leistungen musst du mitnehmen. Das Problem ist aber genau an der Stelle, und das hat auch, finde ich, Nagelsmann damals gut moderiert gehabt. Erstens hat er Hummels nicht genommen, weil die persönlichen Fähigkeiten zu schlecht sind, sondern weil er sich nicht in diese Rolle des Ersatzinnenverteidigers setzen würde. Also ihm ist die Rolle wichtiger als die persönliche Leistung. Und zweitens, und das ist mein Problem mit Hummels, man redet immer so geil nach so einem Spiel, aber wie viele Spiele macht er davon? Wenn er davon 10 am Stück macht, okay, dann...
Ja, aber so ein Spiel macht keiner 10 am Stück.
Ja, okay, aber nicht mal ansatzweise.
Er muss halt den Rest stabil sein. Ne?
Genau, so. Und das ist er halt einfach auch nicht. Und das ist ja das Problem an der Dortmunder Mannschaft oder an den Spielern, warum sie auch teilweise nicht nominiert wurden, weil das einfach so schwankend ist, die Leistung. Und nächste Woche, ich weiß jetzt nicht, gegen wen sie spielen, aber ich sage einfach, nächste Woche spielen sie gegen Augsburg, da lassen sich wieder 3 einfangen, weil sie da irgendwie nicht mal gerade einen Pass an den Mann kriegen. Und dann ist mir das auch einfach zu kurz gedacht, so nach so einem Spiel zu sagen, ja, der muss nominiert werden. Und klar, wenn du gegen Bayern gewinnst, bist du sowieso erstmal der geilste Motherfucker. Ist ja einfach so.
Ich habe es ja jetzt auch nicht vehement gefordert. Ich sag nur, prinzipiell sollte man das schon noch auf dem Schirm haben irgendwo, weil ich finde, Hummels, da muss ich eine Lanze brechen, war einer der war der stärkste Hummels in der Hinrunde seit langem. Hat dann in der Rückrunde plötzlich keine Chance mehr gehabt, ist ein bisschen rausrotiert gegen Süle, hat jetzt wieder gespielt, hat eine, wie gesagt, überragende Leistung abgerufen, ist für mich von den 3 deutschen Innenverteidigern bei Borussia Dortmund den ich momentan am ehesten noch auf dem Boot
sehen würde. Ja, da bin ich bei dir. Also bevor ich einen Süle oder einen Schlotterbeck nehme, nehme ich einen Hummels mit, da bin ich völlig bei dir. Aber das einzige Problem ist, und das habe ich in einem anderen Podcast gehört, Deutschland, also Nagelsmann-Spielweise ist ja auch immer sehr, sehr hochstehend. Und dann brauchst du Innenverteidiger, die schnell sind. Und das ist Hummels einfach nicht mehr. Mhm. Du stehst ja nicht tief. Und Dortmund hat zum Anfang sehr tief gestanden gegen Bayern.
Ja. Jetzt hat übrigens Dortmund einen Lauf, 5 Spiele in Folge gewonnen, 4 davon in der Bundesliga, 1 davon in der Champions League. Und jetzt kommt der April. Und der April, das ist also mehr brutal geht nicht für Dortmund. Wenn sie aus dem April einigermaßen erhobenen Hauptes hervorgehen, dann stehen sie entweder im Halbfinale der Champions League oder haben sich den Champions League Platz über die Bundesliga gesichert. Ich will dir mal ganz kurz das Programm im April nennen. Das sind 6 Partien, die da auf sie warten. Das geht jetzt los mit zu Hause Stuttgart. Das muss man gewinnen, wenn man nochmal auf Platz 3 Lucky machen möchte. Dann kommt auswärts in Madrid gegen Atletico. Dann auswärts bei Gladbach. Dann zu Hause gegen Atletico. Dann zu Hause gegen Leverkusen. Und dann auswärts in Leipzig. Das ist der April.
Das sind die Wochen der Wahrheit, wie man so schön sagt. Ne?
Ja. Dann kommt Auslaufen im Mai, Augsburg, Mainz, Darmstadt. Da holst du dann die letzten Punkte, die du noch brauchst. Aber was jetzt im April passiert, ist für Borussia Dortmund entscheidend. Und da muss man auch ehrlich sagen, wird Hummels noch einige Spiele haben, wo es auf eine gute Abwehrleistung ankommt. Und wenn er da gut durchkommt und der BVB insgesamt, und dann wird Hummels, wenn er spielt, sicherlich einen großen Anteil daran haben. Dann muss man sich schon nochmal die Frage stellen, wie gut war es jetzt, und muss man da nicht nochmal drüber debattieren.
Ja, ich glaube auch mit der Leistung, da hat man ganz gute Karten gegen Atletico, glaube ich. Also wenn man so eine Leistung abruft in den beiden Spielen, dann sehe ich da auch ein gutes Weiterkommen. Also das ist definitiv machbar. Wiederum, wenn man das jetzt mal spiegelt auf die Bayern, mit dieser Leistung gegen Arsenal kriegst du einen Arsch voll in 2 Spielen, zu Hause wie auswärts. Auswärts bist du ja auch noch ohne Fans. Das kommt ja auch noch oben drauf. Und zu Hause dann, da kriegst du einen Arsch voll. Also das ist eine absolute Nichtleistung. Jetzt muss man natürlich auch sagen, Dortmund hat in dem Spiel auch ein bisschen Spielglück. Das gehört aber auch dazu, das ist kein Vorwurf. Kane macht diese Dinger, die er da eigentlich bekommt. Zumindest einen von den drei großen Chancen, die er hatte. Man könnte dann vielleicht auch jetzt nochmal diskutieren, das Foul Rierson, ob du das noch in Erinnerung hast. Offene Sohle auf dem Unterschenkel, also in Wade, Schienbeinbereich. Da gab es schon in der Saison öfter mal rot. In dem Fall gab es gar keine Karte. Ist für mich persönlich nicht nachvollziehbar. Und dann werden wir nachher auch mal den Schwenk dann machen Richtung Stuttgart-Heidenheim, weil da gab es auch eine sehr strittige Szene, wo wir auch mal drüber reden müssen. Und boah, da kann sich natürlich auch so ein Spiel anders entwickeln. Aber hätte, wenn und aber. Dortmund hat mit einer engagierten Leistung sich 3 Punkte verdient. Punkt.
So ein Spiel kann sich auch anders entwickeln, wenn Kane das Ding zum 1-1 einköpft. Ne, weil, wie gesagt, Bayern war auch nicht so schlecht. Es war nicht das Bayern, was man so erwarten kann und was es braucht dann an solchen Tagen. Und da hat sicherlich irgendwie das Engagement gefehlt. Und ja, vielleicht warst du auch gebrochen durch den späten Sieg von Leverkusen. Darf dir aber einfach nicht passieren. Ja, weiß ich auch nicht. Es war jetzt aber auch keine Leistung, wie ich sage, die war unterirdisch schlecht. Also nee. Das muss ich auch sagen. Da kommt mir Bayern München teilweise auch zu schlecht weg jetzt, weil jetzt wird alles hinterfragt und alles in Frage gestellt und jetzt war auch plötzlich alles nicht mehr gut und da wird jetzt plötzlich von manchen Experten schon Tuchel in der Saison abgesägt und dann soll Mourinho übernehmen und weiß der Himmel was. Also ich
bei Mourinho, der Antifußballer.
Ja, das wäre das Letzte, was Bayern gebrauchen kann, meine Augen. Aber da sind halt dann auch viele Sachen dabei, wo ich sage, das geht mir ein bisschen weit. Das ist immer noch... Es ist keine gute Saison mehr von Bayern, es war kein gutes Spiel mehr von Bayern, aber es war halt auch nicht so schlecht. Und für mich ist jetzt auch Bayern, ja, sie sind Außenseiter im Viertelfinale Champions League, aber sie sind jetzt auch nicht krasser Außenseiter. Also das ist immer noch eine Mannschaft, die an einem guten Tag alles schlagen kann, meine Meinung.
Absolut, bin ich bei dir. Sie haben es ja auch in den Wochen zuvor bewiesen, dass sie es halt auch anders können. Ich glaube, das Rückspiel in Lazio, das war schon einer der besseren. Dann Mainz und Darmstadt will ich jetzt nicht zu hoch hängen, ist ja Schlusslicht. Schlusslicht her in der Liga, aber trotz alledem gebe ich dir vollkommen recht. Die Klasse, die da auf dem Platz steht, kann an guten Tagen alles auf dieser Welt schlagen. Das ist einfach so. Nichtsdestotrotz wurden halt 2 eklatante Abwehrfehler brutal bestraft. Das zweite, was dann Rierson macht, wenn man sich die Szene mal genau anguckt, das geht auf Gnabrys Kappe. Er hat seinen Mann einfach da Muttersehen allein gelassen.
Ja, und vorher keine Verteidigung, ne? Ja, also nichts. So, die lassen die da nur mitlaufen. Um den Strafraum rumspielen, gucken sich da in Ruhe an. Die schieben sich den Ball von links nach rechts und dann ist Rierson frei, wie du schon sagst. Gnabry lässt ihn dann laufen. Und ein guter Abschluss in die Ecke, trocken rein, Vorentscheidung, peng.
Ja, und dann war das Spiel auch durch. Also hast du doch gemerkt, da lief nichts mehr. Auch der Dreifachwechsel, den man da gemacht hat, das hat da alles keine Punkte mehr gebracht. Ja. Also das war aus Bayerns Sicht ein sehr bitterer Abend. Jetzt könnte man vielleicht natürlich sagen, in der Bundesliga gewinnst du eh keinen Blumentopf mehr. So, dass er außer Platz 2 wird nicht mehr bei rumkommen. Vielleicht ist der Knall genau richtig vor Arsenal noch aus Bayerns Sicht, dass man weiß, okay, mit so einer Leistung und mit so einer Unaufmerksamkeit in der Abwehr kriegst du einen Arsch voll gegen die Gunners. Wird man jetzt sehen. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Ich freue mich brutal auf die beiden Spiele. Mal schauen. Für Dortmund war es auf jeden Fall ein sehr wichtiger Sieg, weil zeitgleich auch Leipzig nur unentschieden gegen Mainz gespielt hat. Und damit hat man ja den 4. Platz zumindest erstmal verteidigt.
Zumindest hat man gedacht vor dem Spieltag, die beiden tauschen die Plätze in der Tabelle. Leipzig geht an Dortmund vorbei mit einem Sieg gegen Mainz. Dortmund verliert wie immer in München und damit wäre dann Leipzig nach vorne. Und so haben sie sogar ihren Vorsprung von 1 auf 3 Punkte ausgebaut. Also anstatt 2 Punkte hinter, jetzt 3 Punkte vorn. Und sind vom Torverhältnis ein bisschen schlechter als Leipzig, aber 3 Punkte... Ja, ist halt ein Sieg mehr sozusagen, genau. Den du dann erstmal laufen kannst, um zumindest punktgleich zu sein. Es gibt halt noch das direkte Duell, aber ich sag mal, so ein bisschen spricht schon jetzt der Spielplan gegen die Dortmunder. Ich habe es ja gerade gesagt, was sie da jetzt alles noch vor sich haben. Und die Leipziger, muss man aber auch sagen, sind nicht so stabil, wie sie es im letzten Jahr waren, lassen einfach zu häufig Federn, gewinnen im Schnitt nur ein bisschen mehr als jedes zweite Spiel. Haben auch schon 7-mal verloren. Das ist der Spitzenwert der Top 6. Das ist also auch keine typische Leipziger Saison. Ich finde, sie kommen auch in der Kritik ein bisschen besser weg, als wie sie es machen. Allerdings ist das natürlich auch dem geschuldet, dass Stuttgart hier immer noch eine famose Saison spielt.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich glaube auch, weil das Umfeld von Leipzig einfach noch nicht dieses laute Organ hat und einen Anspruch, so einen hohen Anspruch hat wie Borussia Dortmund. Borussia Dortmund sieht sich ja immer noch als die zweitstärkste Kraft in dem Land. Und da ist natürlich der Anspruch auch viel höher. Und deswegen wirst du wahrscheinlich auch öfter gescholten, wenn du mal nicht die Leistung bringst, als bei Leipzig. Ich übertreibe jetzt mal, bei Leipzig interessiert es halt keinen.
Bei Dortmund hat es halt mehr Tradition, vorne zu stehen, Vizemeister zu sein.
Genau.
Ja. So. Klar. Ja. Ja, kommen wir mal dann auch zu dem, du hast es letzte Woche gemacht, du hast Leverkusen zum Titel gratuliert, habe ich noch nicht getan, ich mache es jetzt diese Woche, weil jetzt ist es nun wirklich fix und da gibt es nichts mehr dran zu rütteln, also selbst 4 Spiele könnten sie verlieren bis zum 31. Spieltag, wenn Bayern dabei alle gewinnt und sie hätten immer noch einen Punktvorsprung. Und das wird nicht passieren. Bayer Leverkusen duselt sich mal wieder zum Sieg. 2-1 gegen Hoffenheim, haben lange hinten gelegen. Doppelpack hinten raus. Einmal Andrich, einmal Schick. 88 und 90 plus 1. Schick, der Last-Minute-Schick. Ich habe irgendwo ein Meme gesehen. Da hieß es, Schick wäre quasi ein Stefan Tigges, wenn es keine Nachspielzeit gäbe. aber mit Nachspielzeit ist er halt Patrick Schick, der jetzt auch schon ein paar Tore geschossen hat in der Rückrunde, in Abwesenheit von Victor Boniface, der jetzt übrigens im Training zurück ist. Mal sehen, wie lange Schick noch spielen darf. Ich bin mir sehr sicher, dass im Endspurt dann Boniface wieder in der Startelf stehen wird. Aber Leverkusen gewinnt 2-1 hinten raus, duseln sich mal. Also sie haben mehr Bayer-Dusel als Bayern-Dusel hatte. Und damit ist es jetzt durch. 13 Punkte, wie gesagt. Herzlichen Glückwunsch an die Pillendreher. Ich denke, gratulieren muss man auch aus Respekt vor der Leistung. Ob man es ihnen gönnt, das steht auf einem anderen Papier. Ja.
Das 8. Spiel war das jetzt, was man in der Nachspielzeit drehen konnte in dieser Saison. Und da muss man dann auch schon sagen, das ist ja jetzt, wenn ein Dusel irgendwann regelmäßig kommt, dann ist es kein Dusel mehr, weil dann ist es einfach seine Leistung bis zur letzten Minute abrufen und dann wird man noch belohnt für. Aber ich glaube, für Leverkusen war das ja nicht nur, weil man das Spiel gewonnen hat, ein sehr besonderes Wochenende, sondern auch, weil Xabi Alonso gesagt hat, er wird nächste Saison weiterhin Trainer bleiben bei Bayer Leverkusen. Ich glaube, da haben ganz, ganz viele vor Freude geheult, gerade so Leverkusener, weil damit ist A, eine riesige Baustelle erstmal geschlossen. Und B, hast du deinen zu 99,9%igen Meistertrainer kannst du halten. Und ich glaube auch, dass einige Personalentscheidungen da angeknüpft sind, weil es werden einige Spieler sein, die sich dann natürlich auch überlegen werden, ich mache noch eine Saison länger bei Leverkusen, weil ich unter diesem geilen Trainer noch Champions League spielen kann.
Ja, ja, und das Florian Wirtz zum Beispiel hat ja schon bestätigt über seinen Vater, dass er nächstes Jahr definitiv bei Leverkusen bleibt. Auch Fernando Caro, Geschäftsführer, hat doch gesagt, es gibt zu 100% spielt Wirtz nächstes Jahr in Leverkusen. Ich weiß, und wenn sie das so sagen, dann wissen sie ja auch, was der Junge wert ist. Also mit anderen Worten, die werden noch 100, 120 Millionen ablehnen für den. Das beinhaltet so eine Aussage, ja. Ich glaube nicht, dass es irgendwie einen Scheich gibt, der 200, 250 Millionen für einen Wirtz bieten wird. Von daher gehe ich auch davon aus, dass der dann noch spielt nächstes Jahr. Ich denke, ein Schalke, für den gibt es sicherlich einen Markt, aber der fühlt sich so wohl, glaube ich, der geht nicht. Ein Andrich, für den gilt dasselbe. Bei Frimpong kann ich mir vorstellen, dass er den Verein verlässt. Stanisic wird auch zurück, aber sie haben mit Nathan Teller eigentlich schon einen sehr guten Ersatz verpflichtet. In Voraussicht jetzt im letzten Sommer. Grimaldo wird auf gar keinen Fall wechseln, auch weil Xabi Alonso bleibt. Ein Tah, ein Kusunu, ein Tabsoba sehe ich auch alle irgendwie jetzt nicht vor einem Wechsel. Also vielleicht von den, ich sag mal, beiden Afrikanern einer, so kann schon sein. Aber ich kann mir auch echt gut vorstellen, dass die Bock haben, in dieser Konstellation nochmal einfach nächstes Jahr die Champions League anzugreifen. Und Bayer Leverkusen in der Form, da bin ich sehr gespannt drauf. Also wenn die das halten können und so weitermachen können, auch im nächsten Jahr, da bin ich sehr gespannt drauf, wie die sich in der Champions League schlagen. Ich traue dieser Mannschaft mindestens ein Viertelfinale zu.
Ja, ich wäre also sogar fast weitergegangen.
Ja, also muss man halt gucken, ne? Auch ein bisschen auf die Auslosung und so. Ja, wenn du dann Viertelfinale, Achtelfinale, wie auch immer, ich meine, die sind normal auch nicht gesetzt. Ne? Leverkusen wird in der Champions League maximal Lostopf 2 sein. Ich tippe sogar auf 3. Das heißt, du hast wahrscheinlich, also egal, wenn wir die Lostopf 3 sind, dann ist die Leverkusen-Gruppe normalerweise eine Hammergruppe. Und da musst du halt einen großen schon rauskegeln. So. Muss man halt schauen, wer sich dann noch so in Europa für die Champions League qualifiziert. Es gibt ja auch andere Ligen, zum Beispiel in Italien, da sieht es da sehr danach aus, dass sich Bologna eventuell qualifiziert oder
Aston Villa. Überraschungsmannschaft der Saison dort, Bologna.
Ja, oder Aston Villa oder so, da muss man mal gucken. Das wäre alles auch los Top 4, das sind aber stark, also gerade in Aston Villa wäre eine starke Mannschaft für eine Lust Top 4. Ja, und da muss man mal gucken, wer man da, auf wen man da so treffen könnte, aber Bayer Leverkusen in Lost Top 3 wäre natürlich, ja, da wäre alles angerichtet für eine Hammergruppe und da müssen sie sich dann durchsetzen. Ich traue denen das zu, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, und da ist die Bundesliga auch kein guter Gradmesser, wie stark die auch im internationalen Vergleich sind. Ich finde jetzt auch das Spiel gegen West Ham im Viertelfinale der Europa League sehr, sehr interessant, weil man erinnert sich dran, West Ham im Rückspiel die Freiburger mit 5-0 nach Hause geschickt hat. Ich finde das auch nochmal eine interessante Sache, um sich da mal international mit einer englischen Mittelklasse-Mannschaft zu messen. Und West Ham wird alles dran setzen, da weiterzukommen, weil die können mit dem Europa-League-Sieg in die Champions League. In der Tabelle sind sie in England im Mittelmaß.
Ja, man muss ja vielleicht auch einfach mal kurz ein paar Wochen zurückspulen. Ne? Also ich meine, Leverkusen hat sich gegen Karabakh jetzt auch nicht so dominant angestellt und auch da hat man gut, man hat zwar sich durchgesetzt, aber es ist jetzt nicht so, dass man den kasachischen Serienmeister da einfach aus dem Stadion geschossen hat, ne? Und das ist nochmal ein ganz anderes Niveau gegenüber jetzt West Ham und wie sie alle heißen. Ich gebe dir da recht, ne? Bundesliga ist jetzt nicht so der Gradmesser, aber der Vorteil, den natürlich Leverkusen nächste Saison hätte, wenn man einen Großteil seiner Spieler hält, du hast halt ein eingespieltes Team, was ja tendenziell im Sommer ja sogar nochmal verstärkt wird auf der einen oder anderen Position. Wahrscheinlich. Und das kann dir natürlich dann auch so ein bisschen in die Karten spielen. Du fängst halt nicht wieder bei Null an.
Ja, vor allem du kriegst halt auch gute Leute, glaube ich. Geld hat Leverkusen, keine Frage. Zusätzlich die Einnahmen aus der Champions League. Der Trainer, der zieht richtig was. Und ich denke auch, dann die Champions League im Hintergrund wird auch nochmal attraktiv sein. Also ich glaube wirklich, dass Bayer Leverkusen für viele, jetzt nicht für die aller ganz, ganz großen Stars, aber für viele gute Spieler auch echt eine attraktive Geschichte sein könnte im Sommer, dass die da echt auch mal einen dicken Hering auch auf den Teller ziehen könnten. Und ja, Xabi Alonso bleibt, entscheidet sich für Leverkusen. Entgegen ganz vieler Spekulationen, ob es jetzt, wo wurde gehandelt, in Liverpool, vor allem auch bei Bayern München war. Er entscheidet sich, sagt selber über sich, er ist ein junger Trainer, hat die erste richtige Saison jetzt komplett absolviert, hat das Vertrauen dort, will auch weiter wachsen als Trainer, will nicht sofort weg. Ist für mich schon eine sehr seriöse Entscheidung. Auf der anderen Seite weiß er aber auch, dass er in Leverkusen einfach jetzt ein Umfeld hat, was er so in allen anderen Vereinen nicht sofort bekommen kann. Die vertrauen ihm blind. Ich glaube, der kann da sagen, den und den Spieler will ich, und dann wird ein Rolfes da nicht diskutieren, sondern einfach alles probieren, den zu bekommen. Und dieses Umfeld hätte er natürlich bei Bayern oder bei Liverpool so nicht von Anfang an.
Ist es vielleicht eine Entscheidung gewesen, nicht nur für sich selber zur Entwicklung, sondern auch für Real Madrid 2025? Man hätte zwar wirklich mit Ancelotti bis 26 einen Vertrag, aber das spricht trotzdem nichts dagegen, dass man dann nächstes Jahr getrennte Wege geht und dann vielleicht einen weiterentwickelten Xabi Alonso installiert.
Möglich. Also sicherlich haben sie, also was jetzt natürlich krass ist, ist, dass die Optionen Liverpool und Bayern einfach jetzt da sind. So, ne? Wir wissen von beiden Vereinen, dass sie am Saisonende einen neuen Trainer brauchen werden. Das hast du so nicht oft. Mit beiden Mannschaften verbindet Xabi Alonso natürlich auch eine Karriere als aktiver Spieler. Ebenso natürlich Real, aber da ist jetzt akut zumindest mal kein Trainer zur Disposition. Das, ja, natürlich, ich glaube, im Fußball hast du Pferde kotzen sehen vor der Apotheke. Also weiß ich nicht, das kann schon sein, dass es geht. Ich weiß nicht, ob er darauf jetzt spekuliert. Ich glaube gar nicht mal, dass er das so krass mit Kalkül macht. Er weiß ja auch gar nicht, was die nächste Saison bringt. Vielleicht scheißen die rein und stürzen ab, was ich nicht glaube, aber man muss ja erstmal spielen. Und es ist, glaube ich, auch ein Stück weit so ein bisschen Komfortzone. Vielleicht, ich meine, das ist ein Mann, der hat vielleicht Kinder jetzt in einem schulpflichtigen Alter, der hat eine Frau, der will vielleicht auch nicht jedes Jahr woanders sein. Ne? Ich glaube nicht, dass er sich jetzt langfristig in Leverkusen sieht, aber dass man jetzt wenigstens mal ein zweites Jahr noch macht und sagt, ey, ich will das bestätigen, so, ne? Ich möchte jetzt nicht nur ein One-Hit-Wonder sein, sondern ich will im zweiten Jahr eine Entwicklung machen in der Champions League, vielleicht, weißt du, da kannst du auch davon mal reden, ich will die Meisterschaft verteidigen. So, das wäre ja auch mal was. Bayern München wird auch da sein nächstes Jahr. Ich sage auch, dass Dortmund und Leipzig sich ihre Gedanken machen werden und auf dem Transfermarkt. Und die musst du auch erstmal alle schlagen. Ne? Das sind ja auch, also Leipzig ganz knapp ausgeschieden, teilweise sogar unverdient gegen Real Madrid und Dortmund auch Viertelfinale Champions League. Ne? Also ist ja alles auch. Die Bundesliga ist keine krasse Liga, aber da oben sind doch schon ein paar Mannschaften, die jetzt auch mitspielen können an sich.
Ja, naja, das stimmt schon. Ja, wir werden sehen. Das wird auf jeden Fall, also irgendwie kriegt man da auch schon wieder ein bisschen Lust auf die nächste Saison, weil man so viele Wenns und Abers und was wird passieren schon jetzt im Kopf hat. Da freut man sich schon irgendwie wieder. Ja. Vergisst dabei ein bisschen die EM. Ja,
die werden wir schon noch
denken. Da sind wir dabei, das weiß ich doch. Gehen wir mal auf Platz 3. Ne? Stuttgart hat gegen Heidenheim gespielt. Eigentlich die zwei überraschendsten Teams so mit in der Saison. Stuttgart eine überragende Saison, brauchen wir nicht vertiefen, haben wir jetzt schon zu oft gemacht. Heidenheim das Gleiche, absolut überraschend, was für ein super Spiel die bringen. Auch sehr oft auch gegen starke Gegner gepunktet, in irgendeiner Art und Weise. Und auch dafür neutralen Zuschauer wieder ein absolut unterhaltsames Spiel gewesen. Es sah zwar zum Anfang erst aus, als würde Stuttgart das relativ klar machen. Es ist relativ früh in Führung gegangen. Einmal sogar mit einem Tor, was dann noch aberkannt wurde. Und dann hat man trotzdem die Führung bekommen. Und man hat 2-0 gegen Heidenheim geführt. Und da dachten ja eigentlich schon alle, ich glaube auch die mit inbegriffen, die Spieler auf dem Platz, außer die Heidenheimer. Das Ding ist hier schon durch. Die 3 Punkte haben wir. Wir können uns eigentlich schon langsam über Richtung Feierabend begehen. Und dann gab es so diese 5 bis 10 Minuten, die Heidenheim hatte und es genutzt hat, um das Spiel zu drehen, auswärts in Stuttgart aus ein 2-0 ein 3-2 zu machen. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also zwischenzeitlich stand es nochmal 2-1, aber dann die letzten 5 bis 10 Minuten dreht man das in Stuttgart auf ein 3-2 bis in die Nachspielzeit, hat man dieses Ergebnis halten können. Also schon allein erstmal die Leistung, unabhängig wie es jetzt ausgegangen ist, ist ja schon nicht in Worte zu fassen, finde ich, was man da in Heidenheim auf die Kette bekommt.
Also wirklich, ja, krass. Krasse Mentalität einfach von den Jungs, geben nie auf, zeichnet sie auch schon die ganze Saison aus. Nübel mit einem brutalen Fehler zum 2-1, dann kommt vielleicht nochmal der Glaube zurück und dann hast du wirklich einen Doppelschlag innerhalb von 2 Minuten, zweimal Kleindienst. Richtig starke Tore mitunter. Und dann führst du plötzlich und dann erzähl mal weiter, weil du hast es gesehen.
Ja, dann kommt die, es waren 6 Minuten Nachspielzeit, es war die 95. Minute und ein paar zerquetschte Sekunden. Ich habe extra hochgeguckt, weil ich habe mich so sehr für Heidenheim gefreut, weil ich es denen echt gegönnt habe nach der Leistung und generell auch nach der Saison, dieses Spiel zu ziehen. Und dann muss man sich vorstellen, dann ist der Ball mit einem Heidenheimer an der Eckfahne der Stuttgarter. Man spielt natürlich auf Zeit, es sind nur noch 20, 30 Sekunden, dann pfeift der Schiri ab und dann hat man dann eine Sensation. Er will halt den Ball halten, verliert den Ball und grätscht dann von hinten und will einfach nur das Foul ziehen. Ich glaube, Mittelstädt hat da weggegrätscht. Bin mir ja gerade nicht sicher. Ist auch egal.
Ja, Mittelstädt war es.
Mittelstädt, ne? Und bekommt glatt rot. Und jeder, der sich die Szene, wer das noch nicht gemacht hat, guckt euch die Szene an. Es ist eine witzrote Karte. Er hat Außenstand, hat er gegrätscht und mit seinem Spann die Wade berührt. Das tut noch nicht mal weh, Alter. Da muss er schon überlegen, ob das überhaupt gelb ist. Da zieht Zweier die rote Karte. Stuttgart kriegt, da ist einer mehr, kriegt den Freistoß und lässt dann noch anderthalb Minuten länger spielen. Und in diesen anderthalb Minuten macht Undav das 3-3. Das ist für mich ein handfester Skandal. Und deswegen habe ich es vorhin noch schon gesagt, wenn man sich dann noch das Foul anguckt von Riasson, wo es gar keine Karte gab, mit offener Sohle ins Bein und keine Karte. Und dann bekommt aber der Heidenheimer eine rote Karte, weil er den ein bisschen an der Wade streichelt. Also sorry, Alter. Und der VAR in beiden Fällen hält die Fresse und sagt nichts. Da kriege ich das Kotzen bei sowas. Da kriege ich das Kotzen, das Blanke. Und das ist für mich auch schon wieder Beweis, dass die Schiedsrichter in der Bundesliga einfach nur alles gescheiterte Metzger gesehen sind, aber nichts mehr, ey.
Ja, also ich muss gestehen, ich habe die Riasson-Szene nicht so vor Augen gerade. So, ich habe also den Vergleich jetzt nicht so. Ich habe aber, weil du mir ja auch schon im Vorfeld bei WhatsApp, sage ich mal, sehr emotional geschrieben hast, habe ich mir die Rias von Dovedan-Szene ganz genau angeguckt, gegen Mittelstädt an der Eckfahne. Und also ich sag mal so, ich verstehe, warum er da in der ersten Intention rot gibt. Und ich habe auch ein ganz wenig Verständnis dafür, warum der VAR nicht eingreift. Aber es ist eine ganz harte rote Karte. Aber ich finde jetzt nicht, so wie du, dass das in keiner Welt rot ist. Ich habe Verständnis dafür, warum er da rot zeigt, weil er ihn oben auf Wadenhöhe trifft und dann runter oft an den Fuß, an den Knöchel streift. Es ist lange nicht so hart, wie es aussieht. Das sieht man dann spätestens in der Wiederholung. Er trifft ihn halt da oben. Ich weiß auch, warum er ihn da trifft, weil er in Rückenlage kommt, weil er den Ball abschirmt. Dann will er halt hinterher stochern, um irgendwie da nochmal einen Einwurf oder was oder einen Ballverlust zu provozieren. Aufgrund der Rückenlage, weil er das Gleichgewicht verliert, reißt er das Bein halt hoch, um sein Gewicht auszugleichen. Das machst du unterbewusst, da kannst du gar nichts für. Und ist aber schon in der Grätsche drin und trifft ihn dann halt anstatt unten oder anstatt den Ball trifft er dann seine Wade hinten. Ja, Mittelstädt geht natürlich theatralisch runter, weiß selber, dass er an der Wade getroffen wird, weiß auch, wie sowas geahndet wird. Felix Zweier lässt sich davon leiten, gibt rot und der VAR sagt, nee, da greife ich nicht ein, weil er hat ihn ja an der Wade getroffen. So, es war kein grobes Foulspiel und eigentlich darf es, also die richtige Entscheidung wäre gelb gewesen und da hätte der VAR auch nicht eingegriffen. Aber ich weiß oder ich kann zumindest mir so ein bisschen schlüssig herleiten, warum, oder zu glaube zumindest mir das herleiten zu können, warum das so passiert ist.
Bei einer gelben würde ich dir vollkommen recht geben. Das kann man mit gelb ahnden, hast du Freistoß.
Es ist ja halt auch gelb, Digga.
Ja,
also gelb
alles
ist
gut,
es.
Ne? So. Ich sage ja nicht, dass gar keine Karte kommen soll. Aber eine rote ist für mich in dem Moment völlig überzogen. Und okay, spielen wir das Spiel weiter. Er hat jetzt nochmal rot gezückt und keiner reklamiert das. Aber dann nochmal on top anderthalb Minuten drauf zu geben, obwohl es da kaum Zeitverzögerung gab. Oder eine Minute, ist auch scheißegal. Er hätte den Freistoß ausführen lassen können, hätte er direkt die scheiß Pfeife ins Maul nehmen müssen und reinblasen. Da wäre auch okay gewesen. Klar kann man jetzt unterm Strich auch noch sagen, das haben ja auch dann die Heidenheimer gesagt, das hat man einfach dann zum Schluss auch schlecht verteidigt. Das ist auch so. Das musst du auch verteidigen können, auch zu zehnt. Alles gut. Aber das geht mir halt auf den Sack. Weil das sind Profi-Schiedsrichter oder das ist vermeintlich Profi-Schiedsrichter und du hast zwei Spieler an einem Spieltag, wo ähnliche Fouls völlig unterschiedlich bewertet werden, wo du trotzdem sogar, wenn du sie dir genau anguckst, einen ganz anderen Härtegrad drin hast. Und das stimmt für mich einfach fast nicht. Ich erwarte in einer professionellen Liga, und das sind wir ja, wir wollen ja zu den fünf Besten gehören auf dieser Welt, was Liga angeht, erwarte ich aber auch zumindest eine 98-prozentige gleiche Leistung von Schiedsrichtern. Dass in dem Einzelfall vielleicht auch manchmal so ein bisschen Augenmaß gefragt ist, alles klar, aber bei sowas darf nicht so eine riesige Abweichung sein. Der eine kriegt rot, der andere kriegt einen Klaps auf den Hintern, beim nächsten Mal machst du es nicht. Also das ist mir einfach zu much dann.
Ja, da bin ich auch bei dir. In dem Vergleich beider Szenen dann von mir aus, dann matcht es nicht. Wie gesagt, ich habe die eine Szene nicht mehr so ganz auf dem Schirm, aber dann matcht es halt nicht im Vergleich beider Szenen. Ich kann jetzt nur die eine beurteilen, da verstehe ich es halt in Ansätzen, auch wenn ich es als insgesamt falsche Entscheidung ansehe. Aber ich glaube, das ist halt super, super schwierig. Jetzt höre ich mich an, wie hier der Feuerherd hier von den Schiedsrichtern, ne? Der jedes Mal der Schiri
ja,
spielt.
Ja, ich weiß schon.
Der hatte ja dann auch da diesen Referee-Podcast oder was und hat das
Colin Serbe.
Genau, Colinas Erbe, hier der Feuerherd von Colinas Erbe, ehemalig, der ja jetzt irgendwie da mehr oder weniger Anwalt der Schiri spielt und versucht, jede noch so schlechte Entscheidung irgendwie ins gerade Licht zu rücken. Aber in dem Fall muss ich wirklich sagen, es ist, glaube ich, immer schwierig, so Quervergleiche zu ziehen und dann irgendwie da sich so eine Linie rauszubilden, weil das wirst du halt in Einzelfällen einfach nicht schaffen. So, da wird es immer Sachen geben. Ich finde auch, das Handspiel ist ein Riesenthema, wo ich ganz viele Szenen jetzt nicht ad hoc abrufbar, aber im Kopf habe, wo ich ganz genau sagen kann, die gleiche Szene wird einmal so und einmal so bewertet. Und einmal sagt der VAR, guckst dir an, einmal sagt das nicht, gleiche Szene. Mal schießt er sich an die Hand und es gibt Strafstoß, mal schießt er sich an die Hand und es gibt keinen Strafstoß, wie jetzt unter der Woche oder am Wochenende vielmehr bei Hummels der Fall, wo er auf der Linie klärt. Ich finde, da gibt es ganz viele Sachen, wo man einfach über eine ganze Saison gesehen keine klare Linie erwarten kann, weil es, glaube ich, dann zu eng ist teilweise in der Wahrnehmung und auch in der Entscheidung.
Vielleicht müsste man einführen, dass wenn ich als Schiri der Meinung bin, ich gebe da rot, weil ich gesehen habe oder was gesehen habe, was ich mit roten an will oder muss, dass man sagt, wenn du dich für rot entscheidest, bist du verpflichtet, es dir selber nochmal, nicht der VAR, sondern du selber nochmal anguckst in der Wiederholung und dann sagst, ich bleibe bei meiner Entscheidung oder ich revidiere sie nochmal. Vielleicht auch sowas dann irgendwie mal nur ein bisschen zu entkräften. Jetzt muss man natürlich irgendwo auch mal eine Linie ziehen. Du kannst dir nicht jeden Dreck immer angucken, weil dann geht das Spiel 3 Stunden. Aber vielleicht bei so krassen Entscheidungen wie rote Karten. So, die fallen ja jetzt auch nicht jedes Spiel.
Ja, aber da gibt es ja eh eine Überprüfung. Also die bei Rot
gibt es ja eh eine Überprüfung. Ja, aber wir haben ja auch schon festgestellt, dass der VAR teilweise auch kacken ist oder so. Also,
ja, gefühlt schon, ja.
Ja,
aber es wird ja trotzdem jemand geben, sag ich mal jetzt seriös gesagt, wer der raufguckt und dann für sich auch eine Entscheidung kriegt und dann entweder sagt, ja, ist vertretbar oder ey, Digga, guckst du lieber nochmal an, schon weit weg. So, weißt du? Ich weiß es nicht. Ich bin ja immer noch der Meinung, habe ich auch schon tausendmal hier gesagt, scheiß auf den VAR, schaff den ab und lass ihn nur noch abseits kontrollieren. Weil abseits gibt es schwarz-weiß, da kannst du nichts falsch machen und alles andere wie früher Tatsachenentscheidungen. Dann ist das Ding zwar auch rot und das von Riasson ist auch nichts, aber dann können wir immer noch sagen, das ist halt eine Wahrnehmung. Der Schiedsrichter hat entschieden und wir reden nicht jedes Mal über hätte Fahrradkette, der VAR muss eingreifen oder nicht.
Ja, das stimmt. Da hast du nur einen Sündenbock und nicht ein ganzes Team.
Ja, so wie früher auch. Ne? Dann hat der eine Schiri, der hat halt so eine Linie, der andere hat so eine Linie. Wir wissen das alle. Es gab immer Schiedsrichter, die hatten sehr, sehr enge Linie, die haben sehr viele Karten gezückt, die haben auch früher mal rot gegeben, die haben auch kleine Nicklichkeiten abgepfiffen. Dann gab es Leute wie zum Beispiel Manuel Gräfe, der halt sehr viel hat laufen lassen, der immer sehr interessiert war an dem Spielfluss. Für mich auch immer die bessere Art und Weise. Aber trotzdem, dann weißt du einfach, es gibt Charakteristiken, auch unter Schiedsrichtern. Nicht alles ist schwarz-weiß und nur das, was wirklich schwarz-weiß ist, also Tor, kein Tor, Abseits, kein Abseits, das nimmt doch der Technik ab und alles andere ist halt nun mal auch ein bisschen Fingerspitzengefühl. Und das hat ja auch damit zu tun, was habe ich für ein Spiel? Habe ich ein Spiel mit ganz wenigen Zweikämpfen? Ja, dann kann ich auch mal was laufen lassen. Oder habe ich ein Spiel, was gerade zu kippen droht, wo es gerade ins Aggressive sich dreht? Dann pfeife ich vielleicht mal ein bisschen kleiner ab und so, weißt du? Das musst du dem Schiedsrichter ja auch lassen.
Ja, klar. Man muss ein Gefühl fürs Spiel kriegen.
Ja.
Ja, ist natürlich dann aus Sicht von Heidenheim sehr bitter, weil das wären halt nochmal 2 Punkte mehr. Stuttgart kann sich glücklich schätzen, muss man sagen. Man hat es aber auch gesehen, das war sehr reflektierend danach. Man hat teilweise, waren so Stimmen, man hat arrogant gespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das auch so unterschreiben würde, aber ja, vielleicht hat man die Situation auch unterschätzt. Ich glaube einfach, dass man nach dem 2-0 ein bisschen die Gänge zu sehr runtergenommen hat. Darfst du bei Heidenheim nicht. Du hast es gesagt, man kämpft bis zur letzten Minute. Trotz alledem war es ein verdienter Punkt für Heidenheim. Und es rundet diese Wahnsinnssaison eigentlich nochmal ab, dass man einen Punkt holt gegen Stuttgart auswärts.
Ja, und die Stuttgarter, die können es auch verkraften. Die haben ja trotzdem, das darf man auch mal sagen, eine bockstarke erste Halbzeit gespielt. Haben auch eigentlich schon früh ein Tor geschossen, wurde wegen Abseits zurückgenommen. Guirassy mit einer Fußlänge im Abseits. Die haben eigentlich die Heidenheimer über weite Strecken auseinandergespielt, muss man so ehrlich sagen. Dann das 2-1 aus dem Nichts, Nübel-Eigentor, ganz katastrophales Ding. Flutschwinger da und dann haut er sich den Ball selber hinten rein. Der gute
Flutschwinger.
Ja, der gute Flutschwinger war wieder da und dann kriegst du halt ja auch einen Doppelschlag, den du ja unter normalen Umständen ja auch nicht kriegst. Das war ja schon auch was Besonderes.
Ja, absolut. Da muss natürlich auch viel zusammenkommen. Aber sowas braucht ja ein Heidenheim gegen Stuttgart auch. Ne? Also, und wenn du da was holen willst, brauchst du einen besonderen Tag, wo irgendwie das Glück auf deiner Seite ist oder wo halt ein Fehler passiert, der im Regelfall nicht passiert bei der gegnerischen Mannschaft.
So, ich würde sagen, wir gucken nochmal nach England. Weil da haben wir es wirklich, also wir haben Leverkusen gratuliert, 13 Punkte, die Meisterschaft ist in Deutschland gegessen, abgehakt und jetzt können wir jedenfalls nochmal in den internationalen Fußball gucken und zwar in dem Fall nach England, weil hier gibt es einen Meisterschaftsdreikampf den ich so in meiner Erinnerung ganz, ganz lange nicht mehr gesehen habe. Und wenn wir uns da mal eben die Ausgangslage angucken, da haben wir Liverpool auf 1, alle 29 Spiele. Die Top 3, Liverpool auf 1 mit 67 Punkten, Arsenal mit 65 und Manchester City auf 64. Jetzt haben wir die Ausgangslage, dass sie alle schon jetzt untereinander gegeneinander gespielt haben. Vor 2 Spieltagen war es noch Liverpool gegen Manchester City. Da haben sie sich unentschieden getrennt. 0-0 1-1 war es meiner Meinung nach. Und jetzt am letzten Spieltag war es dann unentschieden wiederum gegen Arsenal 0-0. Und jetzt ist es so, dass Liverpool natürlich die einzige Mannschaft ist, die selbst in der Hand hat. Das Zünglein in der Waage ist allerdings Tottenham Hotspur. Die spielen selbst noch um die Champions League, sind 3 Punkte hinter Aston Villa auf Platz 5, haben aber die Kuriosität, dass sie jetzt in den verbleibenden 10 Ligaspielen noch gegen alle 3 spielen dürfen. Also sie müssen noch gegen City, gegen Arsenal und gegen Liverpool spielen. Sie können wirklich das Zünglein in der Waage sein. Das ist auch eine Mannschaft, die insgesamt in der Lage ist, an einem guten Tag alle zu schlagen. Haben das teilweise auch geschafft schon diese Saison. Ich meine, Tottenham hat in der Hinrunde gegen City gewonnen. Arsenal mit dem vermeintlich schwersten Restprogramm, die sowohl noch gegen Tottenham spielen müssen, als auch gegen Manchester United und auch noch gegen Chelsea. Obwohl Chelsea natürlich nicht das Chelsea vergangener Jahre ist. Aber trotzdem würde ich jetzt mal behaupten, an einem guten Tag auch da dich sehr ärgern kann. Und insofern ist da wirklich noch ganz viel drin. Und auf dem Niveau würde ich sagen, es sind 3 der besten Mannschaften der Welt, die da im Moment in der Meisterschaft gegeneinander spielen. Und auf einem Niveau, auch taktisch, das ist ganz, ganz krass, weil Arsenal ist eine Mannschaft, die hat so um die 62-63% Ballbesitz im Regelfall und haben jetzt einfach ein Spiel entwickelt gegen extra auf Manchester City zugeschnitten, wo sie teilweise nur 28% Ballbesitz hatten und wirklich sich nur darauf konzentriert haben, wie bringe ich die Außen nicht ins Dribbling, wie bringe ich einen Haaland nicht in die gefährlichen Situationen, wie schaffe ich es, dass ein Rodri Druck hat auf den Ball. Und das war dann teilweise wirklich ein Spiel, was so langsam wurde, so entschleunigt war, dass es eigentlich ekelhaft zu gucken war. Es war auch wirklich kein schönes Spiel, aber es war extrem interessant, weil eine Mannschaft wie Manchester City normalerweise den Takt vorgibt und eigentlich mit jedem Gegner. Liverpool war auch eine Ausnahme, die haben es auch krass gemacht mit Gegenpressing und schnellem Umschaltspiel und auch teilweise eigenen Ballbesitzphasen. Auf die hat jetzt Arsenal gänzlich verzichtet, keine eigenen Ballbesitzphasen gehabt, den Bus über weite Strecken geparkt, aber auch dann teilweise mit guten Kontern auch gefährlich geworden. Und das war ein Paradebeispiel, wie man Manchester City auch knacken kann, gerade in der Offensive. Dann die Innenverteidigung, für mich vielleicht das beste Innenverteidiger-Duo der Welt im Moment, William Saliba und Gabriel Magalhaes. Das sind 2 brutale Kanten, die auch Haaland wirklich im Griff hatten über weite Strecken. Und Manchester City hat keine Lösung gefunden.
Jetzt wurde nach dem Spiel ja Haaland ziemlich von der Presse zerrissen, ne? Dass er alles, was außerhalb der Box ist, wie hat Keane gesagt, hat Haaland das Niveau eines Drittligaspielers. Gehst du da mit? Ich meine, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich kann es nicht beurteilen.
Was nochmal, sorry, was war die Aussage?
Alles, was außerhalb, also er ist Weltklasse in der Box, aber sobald er außerhalb der Box ist, hat er das Niveau eines Drittligaspielers. Gehst du damit?
Ja, das ist natürlich populistisch und überspitzt. Also es ist sehr populistisch ausgedrückt,
aber...
aber natürlich hat Haaland seine Stärke. Also es gibt 2 Stärken, finde ich, die Haaland hat. A, ist es natürlich das in der Box. Ne? Er ist unfassbar, also auch dieses wenn er vorm Torwart steht, ein 1 gegen 1. Er hat einen extrem starken Körper, er hat ein gutes Kopfballspiel, er ist beweglich für seine Größe, extrem beweglich sogar, also so Ibrahimovic-mäßig. Ist kalt, hat ein vernünftiges Kopfballspiel, kein Weltklasse-Kopfballspiel, aber ein vernünftiges Kopfballspiel und er hat halt eine Geschwindigkeit. Das bedeutet also auch außerhalb der Box in Kontersituationen ist er eigentlich auch ein guter Stürmer, den du halt steil schicken kannst. Hat man bei Dortmund gesehen, ganz, ganz viele Tore gemacht, weil Haaland einfach wie so eine Rakete allen davon läuft und auch nicht zu halten ist. Jetzt hast du natürlich bei Manchester City selten Kontergelegenheiten wegen ihren eigenen Ballbesitz. Also sie kommen halt einfach nicht in die Lage, hinten reingedrängt zu werden und dementsprechend ist es halt einfach eine Qualität, die dann, also Haaland war ein Stürmer, um es mal so zu sagen und da auch mal die Kurve zu kriegen, der hat eigentlich besser zu Dortmund gepasst, als zu Manchester City passt. Und also man sieht jetzt in der zweiten Saison, in der ersten ist er auch gestartet, wie die Feuerwehr hat, glaube ich, 38, 36 Tore gemacht. In der ersten Saison hat jetzt in der zweiten schon mehr Probleme, einfach da an die Quote anzuknüpfen, ist vielleicht wahrscheinlich auch gar nicht möglich so.
Ja, man muss ja auch sagen, ja, andere Mannschaften stellen sich ja auch irgendwann drauf ein. Also
genau,
und du weißt ja ungefähr, halt, wie er tickt und dann.
Das meine ich halt auch. Ne? Es wird halt ganz, ganz viel auch darauf jetzt abgesehen in der Liga, dann irgendwie Erling Haaland nicht am Spiel teilnehmen zu lassen. Und hat jetzt in der Premier League diese Saison, muss ich mal schauen, wo steht's denn? 18 Tore gemacht in 24 Spielen. Das ist immer noch eine sehr, sehr gute Quote. Das ist aber nicht mehr diese Over-the-Moon-Quote vom letzten Jahr noch.
Ja, ja, ja.
Dass er natürlich nicht der Spieler ist, der jetzt sich fallen lässt in die Tiefe als hängende Spitze, dann irgendwie an Kombinationsspiel großartig teilnimmt. Das ist richtig. Ne? Also er hat nicht diese ganz feine Technik und er ist auch keiner, der jetzt mal auf dem Flügel dann mit drei Übersteigern oder irgendwie einer Pirouette da im 1 gegen 1 ist, sondern er ist schon jemand, der einfach ein Knipser ist, der vorne drin steht, der auf seinen Abschluss wartet, der immer in der letzten Linie ist, auch mal eine Abseitsfalle knacken kann im Zweifel. Aber wie gesagt, der Spielstil von Erling Haaland ist für mich nicht perfekt für City. Ich sehe ihn da zum Beispiel auch mehr bei Real Madrid, die auch eher eine Mannschaft sind, die aus der Tiefe mal steil spielen, die auch schon mal insgesamt von der Grundausrichtung Richtung ein bisschen tiefer stehen und dann halt über Pässe in die hinter die Spitzen quasi dann für Räume sorgen. Ja, das ist so meine Meinung zu Erling Haaland. Nichtsdestotrotz gehört er für mich zu den Top 3 Stürmern der Welt.
So. Okay, abschließende Frage. Deine Prognose, wer wird Meister?
Also, was ich hoffe, ist klar.
Ja.
Was ich glaube, ist Liverpool. Sie haben jetzt A, die beste Ausgangslage. Sie haben 3 Punkte vor City plus das bessere Torverhältnis. Das heißt, sie können sich im Moment, das sind natürlich nur plus 5 und das bei 10 Spielen ist natürlich, ja, noch nicht in Stein gemeißelt, aber Stand jetzt könnten sie sich eine Niederlage noch erlauben, wären dann punktgleich vorne. Arsenal ist, also dann sind sie in der Europa League nicht vielleicht ganz so gefordert im Zweifel wie City und Arsenal jetzt, die dann nicht rotieren können gegen Real Madrid bzw. Bayern München und Arsenal insgesamt mit dem schwersten Schluss- oder Restprogramm, wie angesprochen, noch gegen Manchester United, Tottenham und Chelsea, die anderen Mannschaften. Und auch noch gegen Aston Villa, die auf Platz 4 sind. Die anderen Mannschaften haben nicht so ein ganz so hartes Restprogramm. Bei Manchester City zum Beispiel ist es halt dann nur noch Tottenham. Und ich meine, genau, und jetzt am nächsten Spieltag dann noch Aston Villa. Ansonsten sind es relativ viele Mannschaften. Nee, stimmt nicht. Doch, Chelsea ist, sehe ich gerade, im Halbfinale FA Cup, also nicht in der Liga. Ansonsten sind es alles Pflichtsiege im Grunde genommen. Die Frage ist halt, wer lässt jetzt irgendwo federn? Bei Arsenal kann ich mir einfach am ehesten vorstellen, dass sie federn lassen. Bei City kann ich es mir auch noch vorstellen, einfach so, weil sie jetzt noch in der Champions League so weit sind und Liverpool hat das leichteste Restprogramm und halt auch nur Europa League und ich sag mal so, in der Europa League spielen sie jetzt gegen Atalanta Bergamo. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass sie da einfach rotieren werden und dann einfach frischer sind und dass sich ein Klopp sagt, wir schaffen es auch mit der A2-11 oder wie auch immer, mit vielleicht 5-6 Stammspielern gegen Atalanta Bergamo ein gutes Ergebnis zu erzielen.
Obwohl deswegen das würde ich auf die Füße fallen kann. Ne? Also
Atalanta natürlich, aber
nicht
ich
die
glaube,
schlechteste Saison also gerade.
Ich glaube tatsächlich, dass Klopp das einpreisen würde. Also der würde
das einkalkulieren. Ja, das kann ich sehen. Ja,
also ich glaube, dass er einpreisen würde, in der Europa League also nicht jetzt mit einem Triple rauszugehen aus der Saison, sondern zu sagen, ich nehme mir. Ich opfere die Europa League dafür, dass ich im letzten Jahr nochmal Meister werde. Wir erinnern uns, er ist einmal Meister geworden. Das war leider im Corona-Lockdown in einem Jahr, wo man mit den Fans nicht feiern konnte. Ich glaube, das wäre das Größte für ihn, als Meister dort Abschied zu nehmen. Eine Statur kriegt er sowieso, aber das wäre natürlich die absolute Krönung. Die Europa League hat nicht den Stellenwert für Liverpool. Deswegen glaube ich tatsächlich, Liverpool wird es machen am Ende. Ja, wenn sie es nicht machen, dann ist es für zwischen Arsenal und City ist es für mich 50-50.
Okay. Also, ja, Bundesliga ist ja quasi schon fast alles gesungen. So. Da kann man jetzt mal so ein bisschen ins Ausland schielen, da hat man da noch die Spannung. Also du sowieso als Fan.
Ja, in Italien ist es genauso langweilig, ne? Braucht man sich vormachen. In Frankreich ist es auch langweilig. Also in den in Spanien ist es eigentlich auch langweilig. Also es ist halt in England nur brutal. Allen anderen Ligen ist es eigentlich klar. Ja. Real Madrid, Inter Mailand, PSG, Leverkusen, die sind alle Meister.
Wo man vielleicht noch ein bisschen hingucken kann, die Woche ist wieder DFB-Pokal, Halbfinals. Jetzt spielt auch gerade Saarbrücken gegen Lautern, steht noch 0-0. Bin ich sehr gespannt, wer weiterkommt.
Regnet ist die Frage.
Oh, das müsste man mal wirklich gucken. Regnet es da gerade? Wie ist das Wetter? Ich weiß, der eine Saarbrücker hat sich, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ist auch egal, ich glaube, der Kapitän.
Du wünschst dir einen Wolkenbruch.
Naja, ich ganz ehrlich, der wünscht sich Nieselregen, weil es auch so angeblich sein Lieblingswetter ist. Keine Ahnung, wie man das Wetter geil finden kann, aber er mag es.
Nieselregen beim Fußball ist geil, ich fand's auch geil. Nieselregen ist schon brutal cool.
Ja, du hast halt einen schönen weichen Rasen.
Ja, wenn es dreckig wird, wenn du rutschen kannst bei einer Grätsche, so weißt du, wenn du einmal reingehst und alles ist nass und so und danach ist eh alles egal.
Ja,
weißt du machst
ja sowieso immer mehr so. Liegend auf dem Rasen als stehend, das stimmt schon.
Ja, weil ich halt die richtigen Grätschen angesetzt habe, genau, verstehst du? Einmal zum, natürlich auch beim Torjubel auf den Knien gerutscht, natürlich immer, auch da.
Und danach nicht mehr alleine hochgekommen. kennen wir alles.
Da muss ich dann die Kollegen auf Schultern zurück in die eigene Hälfte getrennt.
Ja, das ist vielleicht noch ein bisschen interessant, so wenn man mal beim deutschen Fußball kurz noch bleiben will. Ist natürlich jetzt, wir hatten schon mehrmals gesagt, für Leverkusen Pflichtsieg jetzt, DFB-Pokal, musst du schon holen. Aber trotz alledem finde ich das Duell Saarbrücken-Lautern noch super interessant.
Auf jeden Fall. Also das ist halt einfach ein Halbfinale, unfassbar eigentlich. Ne?
Eigentlich unfassbar, aber deswegen liebe ich diesen Pokal so sehr, genau deswegen.
Ja, auch sehr wehmütig einfach, dass da jetzt nicht Hertha BSC heute spielt, weil die ja da ausgeschieden sind. Das wäre auch interessant geworden. Das wäre für mich ein Grund gewesen, darüber zu gucken, ob irgendwie man nach Saarbrücken kommt. Hätte wahrscheinlich nicht geklappt, weil da alle hinwollen dann. Aber ja, und wenn man jetzt mal auf die Statistik guckt, mal ganz kurz hier als Abschluss, momentan 60% Ballbesitz für Saarbrücken in der ersten Viertelstunde und ein Torschuss zu null. Also ich glaube, Friedhelm Funkel hat auch in der Pressekonferenz gesagt, er sieht Kaiserslautern in Saarbrücken als Außenseiter. Ist eine gewagte These als Zweitligist gegen den, was haben wir, Drittligisten? Ne?
Drittligisten, ja.
Aber
Platz 10 oder 11 sind die, glaube ich,
sogar kann, nur. Ja, in der Liga läuft es gar nicht so. Die wollten eigentlich aufsteigen vor der Saison, sind ganz schlecht gestartet und haben sich dann so ein bisschen gefangen, aber eigentlich läuft alles nur über den DFB-Pokal in diesem Jahr.
Aber ist ja bei Lautern ähnlich, ne? Also du wolltest die Klasse halten, jetzt kämpfst du gegen Abstieg und bist aber im Halbfinale der DFB-Pokal.
Das stimmt wohl, ja. Also da läuft alles und ich glaube auch, dass sich da Lautern eventuell sogar reinstellen kann. Ich kann mir das vorstellen, dass die da einfach eiskalt in Saarbrücken jetzt auf Konter spielen und sich sagen, so erstmal sehen, dass nichts reingeht und dann über ein, zwei gute Angriffe vielleicht ein Tor machen. Irgendwann muss Saarbrücken aufmachen und dann vielleicht den Gnadenstoß. Kann ich mir echt vorstellen. Also das ist ein Schlitzer auch, der Funke.
Ja, der ist lange genug im Geschäft und er weiß, wie es läuft halt. Das, der einzige Vorteil, den noch Saarbrücken hat, den man sagen muss, Ache spielt halt immer noch nicht bei Lautern, immer noch wegen der Verletzung, ist halt der beste Spieler. Das ist das Positive für Saarbrücken, weil dann wird es noch schwerer, wenn du den auch noch verteidigen musst. Ich bin gespannt, natürlich, wenn man Gladbach, Frankfurt und Bayern rauskegelt, dann muss man eigentlich schon sagen, dann haben sie es auch verdient, ins Finale zu kommen. Wer diese Mannschaft noch raushaut, das ist einfach, das ist ja Ekstase pur für diesen kleinen Verein. Für mich schlagen da zwei Herzen. Ich mag beide, Saarbrücken, den Weg, den sie gegangen sind in einem Pokal und Lautern mag ich generell, alter Traditionsklub. Aber ja, in Summe muss man schon sagen, muss man vielleicht so 51, 49 mehr Saarbrücken hier Daumen drücken als neutral. Ja.
Definitiv. Ich bin hier total für Saarbrücken und im Endspiel gegen wahrscheinlich Leverkusen. Ja, da muss es einfach scheiße regnen.
Da muss es mehr wie scheiße regnen, ja. Also da muss ein Wolkenbruch kommen, so dass der Boden aussieht wie ein Rübenfeld und dann könnte das
brauchen wir. Das brauchen wir einfach an dem Tag. Da brauchen wir einfach ein unfassbar schlechtes Wetter. Da muss es zwei Tage regnen, der Platz muss tief und nass sein und dann einfach irgendwie sehen, dass es über ein Kampfspiel, aber ich habe da keine Hoffnung, aber trotzdem, das wäre zumindest so der Rahmen, in dem ein Wunder möglich wäre. Wenn du einen trockenen Rasen hast, perfekte Zustände, dann wirst du auseinander gespielt.
Dann hast du verloren eigentlich, ja. Dann hast du verloren. Ja, würde ich sagen, sind wir durch. Spannende Wochen kommen noch so ein bisschen auf uns zu und dann steigt schon immer mehr die Vorfreude Richtung EM. Ne? Lange ist nicht mehr. Es sind jetzt noch 2 Monate. Genau, so ungefähr 2 Monate, ein bisschen mehr. Dann reden wir hier ganz viel auch über die EM. Das kommt sowieso nochmal. Dann haben wir dann nochmal eine Länderspielpause, beziehungsweise nicht Länderspielpause, sondern haben wir noch ein paar Testspiele. Aber bringen wir erstmal die Saison zu Ende. Jetzt ist erstmal kurze Woche mit viel Fußball. Kann ich eigentlich nur sagen, genießt die Woche, genießt den Fußball, habt Spaß da draußen und wir hören uns nächste Woche wieder. Und bleibt vor allem gesund.
So sieht's aus. Von mir auch. Viel Spaß beim DFB-Pokal gucken. Bis nächste Woche.
Ich schlag den Ball lang.